Ja, ihr könnt schon mal 1. Mose 28 aufschlagen. Wir haben ein ganzes Kapitel vor uns. Diesmal nicht das längste Kapitel in der Genesis, 22 Verse. Und trotzdem ist es viel, denn eigentlich sind es 4 oder 5 kleinere Abschnitte oder Begebenheiten. Der Abschnitt handelt von Rebekka, von Isaak, von Esau, vom Herrn selbst und von Jakob. Und ich habe natürlich versuchen müssen, eine Art roten Faden zu finden für dieses Kapitel oder ein Thema, was diese 5 kleineren Geschichten verbindet. Auf jeden Fall, wenn ihr die Namen hört, Rebekka, Isaak, Esau, Jakob, sie gehören alle zu der, ich sag mal in Anführungszeichen, heiligen Familie. Ja, Gott hat Abraham ausgesondert, er hatte Großes und Besonderes mit diesem Mann vor. Er wollte ein Volk oder hat ein Volk aus seinen Lenden gezeugt, was ein Fingerzeig auf Gott und sein Wesen sein sollte. Und aus diesem Volk wollte und hat er auch den Messias in diese Welt gebracht. Also es ist eine ganz besondere Familie. Es ist eigentlich eine heilige Familie im wahrsten Sinne des Wortes. Heilig heißt abgesondert. Und diese Familie Isaaks sollte eine abgesonderte, eine heilige Familie sein. Die Predigt ist aber beschrieben mit eine unheilige Familie. Wirklich eine unheilige Familie, wie nämlich Menschen ihr Vertrauen nicht auf Gott setzen, aber, und Gott sei Dank, Gott setzt auch sein Vertrauen nicht auf Menschen. Sie sollten eigentlich, und das ist der rote Faden hier in diesem Kapitel, eigentlich sollten sie allesamt Gott vertrauen. Und keiner von ihnen, kein einziger von dieser heiligen Familie setzt sein Vertrauen wirklich auf Gott, sondern auf alles und jedes, aber nicht auf den Herrn. Aber wir wollen am Ende auch nicht nur bei dieser Familie stehen bleiben und den Finger auf sie zeigen. Gott hat einen Grund, warum er so einen ungeschönten Bericht von seiner heiligen Familie im Wort niedergeschrieben hat. Ja, als Beispiel natürlich für uns. Und wollen auch uns fragen, auf was setzen wir tatsächlich unser Vertrauen. Ich beginne mit einer kurzen Geschichte, die Spurgeon mal in der Predigt erzählt hat. Habt ihr je von einem Kapitän eines Schiffes gehört, der für sein Schiff einen festen Halt suchte und nun alles aufbot, diese Sicherheit an Bord seines eigenen Schiffes zu suchen? Er sucht einen Halt für seinen Anker an Bord des Schiffes. Er hängt ihn zum Beispiel vorne an den Bug, aber der Sturm spielt trotzdem mit dem Schiff. Oder er bringt den Anker aufs Schiff und stellt ihn auf Deck aus. Aber da hält er das Schiff auch nicht. Und er lässt den Anker in den Schiffsraum hinab, aber mit keinem besseren Erfolg. Nun, du törichter Mensch, ein Anker gibt dir keine Sicherheit, solange er an Bord des Schiffes festgehalten wird. Er muss in die Tiefe außerhalb des Schiffes hinabgelassen werden. Er muss sich in den Grund einsaugen und so ist er imstande, das Schiff zu halten. Solange du dein Vertrauen auf dich setzt, gleichst du dem Mann, der seinen Anker an Bord behält und du wirst nie zur Ruhe kommen. Hinein mit deinem Glauben in die große Tiefe der ewigen Liebe und erlösenden Gnade Jesu Christi und vertraue ihm, dem mächtigen Heiland, und er gibt dir Ruhe. Lass uns den Text lesen aus 1. Mose 28. 1. Mose 28, Vers 1 heißt es, da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Und er befahl ihm und sagte zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, mache dich auf, geh nach Padan Aram, zum Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingsherrschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst. So entließ Isaak den Jakob und er ging nach Padan Aram zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuel, dem Bruder Rebekkas, der Mutter Jakobs und Esaus. Und als Esau sah, dass Isaak den Jakob gesegnet und ihn nach Paddan Aram entlassen hatte, sich von dort eine Frau zu nehmen, indem er ihn segnete und ihm gebot, nimm ja nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Paddan Aram ging, da sah Esau, dass die Töchter Kanaans übel waren in den Augen seines Vaters Isaak. Und Esau ging zu Ismael und nahm sich Mahalat zur Frau, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zu seinen anderen Frauen hinzu. Und Jakob? Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jeder Stätte. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr oder Jahwe stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten, nach Norden und nach Süden hin und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte, das ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist, oder nochmal, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir vor allem für deine Verheißung, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt. Hilf uns wirklich, ja, dein Wort zu verstehen, es auch auf unserem Leben, in unserem Leben anzuwenden. Dir zur Ehre, Herr. Amen. Natürlich beginnt das Kapitel 28 hier mit dem Vers 1, wie jedes Kapitel. Und es beginnt scheinbar mit Isaak. Da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Wenn da nicht dieses Wörtchen da wäre. Seht ihr das? Ja, das Erste, was ihr in dem Vers oder in diesem Kapitel seht, ist das Wörtchen da. Und offensichtlich muss man dann die Frage stellen, ja, warum? Ja, da, also er wird von irgendwas angetrieben. Das, was Isaak hier tut, hat eine Ursache. Da rief Isaak. Was war denn die Ursache? Wir haben ja am letzten Sonntag bereits das Ende vom Kapitel 47 gehört. Denn da heckt Rebekka einmal mehr wieder einen Plan aus. Rebekka sieht, dass beide Söhne in größter Gefahr sind. Esau hat so einen Zorn auf seinen Bruder Jakob, weil er ihm nicht nur das Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht oder für ein rotes abgeluchst hat, sondern weil er nun auch noch den Segen erschlichen hat, denkt Esau, der schon bei der Geburt der beiden eigentlich feststand, dass er auf den Jüngeren gehen sollte. Aber er ist so zornig, dass er sich im Herzen vorgenommen hat, wenn der Vater stirbt, stirbt auch mein Bruder. Dann werde ich ihm ein Ende setzen. Und Rebekka ist höchst aufgeregt, ja, und möchte jetzt das um jeden Preis verhindern. Ja, und sie ist wieder diejenige, die sich einen Plan ausheckt. Sie geht zu Jakob und sagt, du Jakob, ich glaube, für dich ist am besten, du gehst weit weg. Ja, dein Bruder ist so zornig auf dich, der will dir ans Leder, geh doch nach Padan Aram, geh nach Haran, geh nach also Richtung Mesopotamien, geh dorthin, wo meine Familie wohnt, da findest du auch eine Frau, ja, und dann wird sich wohl der Zorn deines Bruders irgendwann mal legen. Wir wissen ganz genau vom Text her, was ihr Motiv war. Sie wollte ihren Sohn, eigentlich beide Söhne, sie wollte sie retten. Aber jetzt schaut, den einen Vers, den müssen wir lesen, von Kapitel 27, den Vers 46, was Rebekka wirklich tut. Und Rebekka sagte zu Isaak: Ich bin des Lebens überdrüssig, wegen der Töchter Hets. Wenn Jakob auch noch eine Frau wie diese nimmt, von den Töchtern Hets, von den Töchtern des Landes, was sollte mir dann noch das Leben? Versteht ihr, was Rebekka hier tut? Was in ihrem Herzen vorgeht, sagt uns das Wort ganz deutlich. Sie hat Angst um ihre Söhne und eigentlich ist es auch verständlich und gar nichts Böses. Aber ihr Lieben, die zwei, ich habe extra die Zahlen ein bisschen studiert, bin nicht ganz bis zum Ende gekommen, das ist manchmal richtig kompliziert, wirklich auf Zahlen in der Schrift zuverlässig zu kommen. Aber eins können wir mit Sicherheit sagen, die beiden waren kurz vor ihrer zweiten goldenen Hochzeit. Kein Witz. Rebekka und Isaak waren zu dem Zeitpunkt fast 100 Jahre verheiratet. Das ist eine goldene Hochzeit. Ich weiß nicht, was das für eine Hochzeit ist. Ja, aber das erleben die wenigsten von uns, glaube ich, heute noch. Das ist fast unmöglich. Aber was für eine Beziehung. Wir wollen heute Morgen nicht über Ehe reden. Das ist nicht das Thema. Aber versteht ihr, Rebekka hat keine Freiheit, obwohl sie fast 100 Jahre mit dem Kerl verheiratet ist, ihm ehrlich zu sagen, was sie in ihrem Herzen hat. Sie muss sich eine Strategie ausdenken, um ihrem Mann beizubringen, den Jakob weit wegzuschicken. Und was ist ihre Strategie? Sie tut so, als wären die Töchter Kanaans, die Esau sich zur Frau genommen hat, zwei hatte er von den Töchtern, ein ganz großes Herzeleid für sie sind. So sehr, dass sie eigentlich am liebsten sterben wollte. Ja, das Leben macht keinen Sinn mehr. Wie schrecklich eigentlich. Ja, nur mal, dass man das sieht. Wenn es eine Beziehung gibt, hier auf der Erde zwischen Menschen, wo es keine Geheimnisse gibt, wo man seelisch nackt sein kann, wo man ganz offenbar sein kann und sich in der Gnade des Evangeliums trotzdem lieben kann, dann denke ich, sollte das die Ehe sein. Und das war bei ihnen nicht so. Sie waren 100 Jahre verheiratet und sie spielten sich immer noch was vor. Und sie gebraucht eigentlich, sie manipuliert ihren Mann. Ja, ich will da jetzt auch nicht gar nicht so weit einsteigen in 1. Mose 3, Vers 16, wie ja, der Mann das Haupt ist und die Frau der Hals. Und der Hals dreht das Haupt. Das ist auch nicht das Thema des Textes. Aber sie manipuliert ihren Mann. Merkt ihr das? Sie vertraut nicht auf die Wahrheit, sie vertraut auf ihre Stärke, ihren Mann irgendwie, sie hat ja 100 Jahre Übung, sorry, Rebekka, ja. Sie kriegt das schon irgendwie hin, ihren Willen durchzusetzen. Und tatsächlich, sie kriegt das hin. Ja, sie gebraucht ihre Not, die sie angeblich mit den Töchtern Hets hat. Es kann schon gut sein, dass sie Not mit ihnen hatte, aber der Text sagt eindeutig, das war nicht der wahre Grund. Anstatt, schaut mal, eigentlich hat Rebekka das ganze Wort Gottes auf ihrer Seite gehabt. Gott hatte dem Abraham schon gesagt, ich möchte aus dir ein besonderes Volk machen. Du sollst dich nicht vermischen mit den Völkern, ja, von Kanaan, sondern du sollst ein abgesondertes Volk sein. Und deswegen, das wusste ja Abraham, deswegen nimmt er diesen großen Aufwand auf sich, schickt Eliezer für seinen Isaak, ja, um eine Frau für Isaak zu finden, extra zurück nach Padan Aram, nach Haran, um dort nach einer Frau zu suchen und findet sie auch, wegen dieser Absonderung. Die Familie wusste das ganz genau. Eigentlich hätte doch Rebekka zu Isaak gehen können und hätte sagen können, Isaak, jetzt ist der Jakob schon bald 70 Jahre alt, vielleicht sogar über 70, ich konnte es nicht genau feststellen, müssen wir überlegen, also bestimmt schon 50 Jahre im heiratsfähigen Alter. Wollen wir nicht endlich mal nach einem Sohn für ihn suchen, so wie es Gott gesagt hat? Das wäre geistlich gewesen. Was habe ich gesagt? Eine Frau, Entschuldigung. Ja. Wollen wir nicht endlich nach einer Frau für ihn suchen, so wie es Gott uns gesagt hat? Sie hätte eigentlich das ganze Wort Gottes auf ihrer Seite gehabt. Aber nein, auf was vertraut Rebekka? Sie vertraut auf ihre Fähigkeit, ihren Mann zu manipulieren. Ich will nicht sagen, dass sie viel Übung darin hatte, aber der Text liegt da schon sehr nahe. Aber wir wollen nicht nur mit dem Finger auf Rebekka zeigen, Wie sieht das bei uns aus? Auf was vertrauen wir wirklich, wenn wir Menschen von etwas überzeugen wollen? Ihr Lieben, Manipulation unter Geschwistern, nicht nur unter Eheleuten zwischen Frau und Mann oder Mann und Frau, auch unter Gläubigen, ja, oder da, wo wir zusammen arbeiten, das ist so häufig, das ist so geläufig, weil wir uns vielleicht nicht trauen, das zu sagen, was wir wirklich im Herzen haben. Also geben wir andere Gründe vor, jemanden von etwas zu überzeugen. Oder wir sollten uns auch tatsächlich schämen. Sie hätte eigentlich keinen Grund gehabt, sich schämen zu müssen. Ihre Bange um ihre beiden Söhne war völlig berechtigt. Und ja, dass Jakob eine Frau sowieso aus Mesopotamien bekommen sollte, war auch völlig biblisch. Eigentlich musste sie sich für nichts schämen. Sie hätte lautere Motive haben dürfen, aber sie hat trotzdem ihr Vertrauen nicht auf Gott und sein Wort, sondern auf ihre Manipulation gesetzt. Und wie oft machen wir das, wenn wir ja miteinander beraten, geben nicht offen zu, was wir wirklich im Herzen tragen, warum wir etwas haben wollen? Ja. Wir setzen unser Vertrauen leider selbst sehr oft auf unsere Fähigkeit, etwas durchzusetzen und nicht auf Gott, der tatsächlich alle Dinge in dieser Welt in seiner Hand hält. Sprüche 17, Vers 20, wer verschlagenen Herzens ist, findet kein Glück. Und wer sich mit seiner Zunge windet, fällt ins Unglück. Schauen wir uns als nächstes Isaak an. Auch Isaak vertraut tatsächlich nicht wirklich auf den Herrn. Es heißt zwar hier, da rief Isaak den Jakob und segnet ihn. Und er befahl ihm, nach Haran zu gehen, sich dort eine Frau zu nehmen. Und der ganze Segen Gottes, den er schon auf Abraham gelegt hatte, sollte nun auch auf seinem Sohn Jakob sein, wenn da nicht dieses Wörtchen da wäre. Versteht ihr? Das ist wichtig. Wann tut Isaak das wirklich? Wann schickt er seinen Sohn der Verheißung und dem Gebot Gottes gemäß nach Mesopotamien, um eine Frau zu finden? Wann tut er das? Ich habe euch die Zeiten ungefähr offengelegt. Er hat schon seine zweite goldene Hochzeit und der Sohn ist wahrscheinlich über 70 Jahre alt. Das sieht ganz vorbildlich aus. Aber warum schickt Isaak tatsächlich jetzt seinen Sohn dort nach Norden? Wegen seiner Frau. Seine Frau ist der Anlass. Ja, das können wir auch nicht in dieser Predigt behandeln, aber ich finde es sehr interessant, auch den Gedanken. So eine unheilige Familie, so manipulativ, so ungehorsam. Und Gott kommt trotzdem zu seinem Ziel. Das ist sehr schön zu sehen. Aber das soll auch nicht das Thema heute Morgen sein, dass er der Herr über unser Durcheinander ist. Aber am Zeitpunkt könnt ihr erkennen, Isaak ist längst nicht so vorbildlich, wie das auf Anhieb hier den Anschein hat. Isaak war doch derjenige, der unter größtem Aufwand durch den Knecht Eliezer seine Frau von Haran bekommen hat. Also wenn es einen gab, der wusste, wie wichtig es ist, sich nicht mit den Töchtern des Landes zu verheiraten, dann war es Isaak. Und warum wartet Isaak ja fast ein Menschenleben lang, um seinen Sohn endlich dahin zu schicken? Ja, ihr kennt das Verhältnis. Isaak hatte sein Herz an Esau gehängt, nicht wirklich an Jakob. Auch kein besonders heiliges Verhalten. Ja, der Zeitpunkt ist deutlich. Jakob war 70, vielleicht sogar schon 80 Jahre alt. Isaak war dem Zeitpunkt 140 Jahre alt. Und dann kommt er endlich ausgelöst durch seine Frau auf die Idee, den sollten wir wahrscheinlich mal nach Haran schicken, um dort eine Frau zu finden. Kurz gesagt, Isaak vertraut auch nicht wirklich auf Gott. Könnt ihr das erkennen? Er setzt sein Vertrauen nicht auf das, was Gott ihm geboten hat. Und dass es gut ist, was Gott dieser Familie gesagt hat. Das tut er auch nicht. Er zeichnet auch dieses Bild einer unheiligen Familie. Er traut letztendlich auch auf sich selbst. Wir wollen nicht nur mit dem Finger auf Isaak zeigen, sondern wir wollen uns selbst diese Frage stellen. Gibt es in unserem Leben auch Beispiele dafür, dass wir augenscheinlich dem Willen Gottes folgen? Das hat ja Isaak jetzt getan. Augenscheinlich tut er genau das, was Gott ihm schon längst gesagt hat. Der Sohn muss eine Frau oben in Mesopotamien finden, nicht bitte von diesen Völkern, wo sie hier leben. Augenscheinlich tut er den Willen Gottes, aber er tut es nicht aus den rechten Motiven. Ja, er tut es unter Druck, er tut es, weil er seiner Frau gefallen möchte, ja, weil er natürlich will, dass es ihr gut geht und dass sie ihre Sorgen nicht auffressen. Tun wir das nicht auch oft? Wir tun die richtigen Dinge, aber nicht letztendlich, weil wir unser Vertrauen auf Gott, sondern unser Vertrauen auf uns selbst setzen. Haben wir nicht auch schon mal die richtigen Dinge nicht aus Liebe Gott gegenüber, sondern vielleicht sogar aus Angst vor den Menschen oder aus einer Selbstliebe getan? Nach außen sieht das Leben ganz heilig aus, aber was wirklich entscheidend ist, ist das Herz, was dahinter steckt. Menschenfurcht, sagen die Sprüche 29, 25, ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geboren. Schauen wir uns Esau an, die dritte der fünf Abschnitte, Kapitel 28, Vers 6 bis 9. Esau sieht dann, dass Isaak seinen Bruder Jakob segnet und dass er will, dass er nach Gottes Plan eine Frau aus dem Norden, da aus Mesopotamien bekommt, und er schickt ihn mit diesem Segen fort. Und was macht Esau jetzt? Wie reagiert er? Er heiratet nochmal. Ja, er nimmt sich eine Frau. Und es heißt ganz deutlich im Text, warum er heiratet. Er heiratet, weil er sieht, dass sein Vater Isaak seinen Bruder Jakob gesegnet hat und dass sein Bruder gehorsam war. Ja, nicht eine Frau von Kanaan zu nehmen, die er schon zu dem Zeitpunkt zweimal getan hatte, sondern er soll sich eine Frau nehmen, die abgesondert ist, ja, die von einer anderen Volksgruppe ist. Weil halt Gott was Besonderes mit dieser Linie vorhatte. Ich habe schon mal gesagt, er wollte an der Linie Abrahams ja einmal zeigen, wie er wirklich ist. Und er wollte den Messias letztendlich aus dieser Linie, und das hat er auch getan, hervorbringen. Und was macht Esau jetzt? Jetzt nimmt er sich Mahalat, ja, die Tochter Ismaels, zur Frau. Die Ausleger sind an der... Ich muss es selbst nachlesen, weil ich habe mir auch keinen vom Text her wirklich einen Reim drauf machen können. Was will Esau jetzt wirklich? Will er seinen Eltern noch mehr Herzeleid zufügen? Das ist durchaus denkbar, wenn man den Text anschaut. Ja, dass er nochmal heiratet. Und wer ist denn die Mahalat? Ja, sie ist auch keine aus diesem Stamm, was Gott eigentlich geboten hatte, ja, aus dem Norden. Es ist auch eine Frau, sie ist zwar keine Kananiterin, aber sie ist die Tochter Ismaels. Ismael war schon ein halber Ägypter und Ismael hat dann selbst eine ägyptische Frau geheiratet und daraus ist Mahalat hervorgegangen. Also sie war keine aus Mesopotamien, diese Frau, die er jetzt geheiratet hat, sondern sie war eine Ägypterin. Also man weiß es nicht, wollte er vielleicht seinen Eltern aus Trotz, wo er gesehen hat, wie sie den Jakob segnen, aus Trotz noch wehtun. Das kann ein Motiv gewesen sein. Es kann aber auch sehr gut sein, dass er so tun wollte, als, hey, ich kann das auch. Ja, ich kann mir auch eine andere Frau nehmen, so wie ihr das eigentlich wollt. Ja, wenn ihr meint, die Kananiterinnen sind nicht die richtigen, dann nehme ich halt schon eine abgesonderte Frau. Ja, das ist doch unsere Linie, ist doch von Abraham. Was könnt ihr denn dagegen sagen? Naja, von Abraham ja, aber jeder von uns weiß, wie es zu Ismael kam. Ismael hätte eigentlich nie geboren werden sollen. Das ist der wahre Grund, bis zum heutigen Tag für den Nahostkonflikt. Der Ungehorsam Abrahams und auch der Ungehorsam und der Unglaube Sarahs. Das war kein guter Zug, was Esau hier getan hat. Egal aus welchen Gründen jetzt, ob er aus Trotz gehandelt hat oder ob er gedacht hat, Mensch, jetzt ist der Bruder weit weg. Vielleicht hat der Vater ja doch noch einen Segen für mich, wenn ich nur die richtigen Dinge tue. Wenn ich ihm jetzt wohlgefällig bin. Wenn ich jetzt so eine Frau nehme, die vielleicht nach dem Sinn meiner Eltern ist. Aber jetzt schaut wieder das Herz an von Esau. War da wirklich Buße? War da wirklich Umkehr? War da wirklich hey, das ist eigentlich nicht gut, was ich da gemacht habe. Ich wusste, ich hätte keine Frau aus Kanaan nehmen sollen. Hat er das im Herzen gehabt? Überhaupt nicht. Gar keine Anzeichen, dass er Buße getan hat. Ja, übrigens, dass er jetzt die dritte Frau, dadurch wird es auch nicht unbedingt besser, dass er jetzt die dritte Frau in seinen Harem aufnimmt. Ja, Esau passt gut in diese unheilige Familie. Warum? Weil er versucht, durch sein Verhalten jetzt seine Eltern zu manipulieren. Wie auch immer. Ja, unterstellen wir ihm mal die besten Motive und er wollte eigentlich so tun, als kann er auch ja, sich absondern. Aber es war nicht aufrichtig. Ja, es war nur mit Taten. Seine Mutter wollte mit Worten manipulieren. Er manipuliert jetzt mit Taten. Aber sein Herz ist nicht wirklich dahinter. Ja, auf was setzt er wirklich sein Vertrauen? Dass er seine Eltern irgendwie blenden könnte. Ich will an der Stelle auch mal eine kurze Klammer aufmachen, weil wir jetzt so von Volksgruppen geredet haben. Ja, Abraham und die Nachkommenschaft sollte ein besonderes Volk werden und sich nicht mit den Kanaanitern und nicht mit den Ägyptern vermischen. Jeder, der hier im Raum ist und die Geschichten vom Alten Testament nicht so gut kennt, könnte vielleicht jetzt den Eindruck kriegen, das ist aber ein rassistischer Gott. Versteht ihr? Was ist denn das? Sind die Kanaaniter was ganz Schlechtes oder die Ägypter? Wir müssen aufpassen. Wir dürfen so nicht denken, als wäre Gott rassistisch und wollte jetzt irgendwie so eine ja, hebräisch-arische Linie erzeugen und die soll dann wirklich herrlich sein. Das seht ihr ja gerade, was das für eine Familie ist. Ist keine besonders heilige Familie. Ist eine unheilige Familie. Die Mutter manipuliert, der Vater lässt sich manipulieren und richtet sie nicht nach den Worten Gottes. Und der Sohn, der Esau, manipuliert auch und ist nicht wirklich, lebt sein Leben nicht wirklich im Vertrauen auf den Herrn. Aus 5. Mose 7, ihr müsst es jetzt nicht aufschlagen, aber ich lese euch nur diese zwei Verse. 5. Mose 7, Vers 6 bis 8, ein Abschnitt daraus. Da sagt Gott über dieses Volk Israel, über die Juden, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Gott wollte, dass dieses Volk ihn repräsentiert. Aber warum hat er dieses Volk erwählt? Warum Abraham, Isaac und Jakob? Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker. Hat sich der Herr euch zu euch geneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Ist das wahr, was Mose dort aufschreibt im 5. Buch Mose? Selbstverständlich. Es ist eine unheilige Familie. Es ist das Geringste aller Völker. Also bitte nicht denken, ja, Gott sei irgendwie rassistisch und er macht hier eine Auslese und das sind die besonders Heiligen und die besonders Guten. Der Text selbst zeigt, dass dem nicht so ist. Sorry. Also Esau glaubt tatsächlich, mit seinen fleischlichen Handlungen seinen Vater oder seine Eltern manipulieren zu können. Und er rechnet auch nicht wirklich mit dem Wohlgefallen Gottes, sondern er sucht einen Vorteil für sich selbst. Und das Gleiche, glaube ich, können wir auch in unserem Leben oftmals sehen. Warum tun wir Dinge? Tun wir die Dinge wirklich aus reinen Motiven, weil wir auf Gott vertrauen? Oder tun wir es, um uns irgendwie einen Vorteil zu verschaffen? Ja, nach außen wieder gute Handlungen, aber was steckt wirklich in unserem Herzen? Warum bin ich manchmal meinen Eltern scheinbar gehorsam, um nachher doch das zu kriegen, was ich von ihnen wirklich möchte? Ja. Alle Wege, Sprüche 16, Vers 2, eines Mannes sind lauter in seinen Augen. Aber der die Geister prüft, ist der Herr. Oder 1. Samuel 16, ihr kennt die Begebenheit. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Der nächste Abschnitt, Verse 10 bis 15, da sehen wir jetzt, wie Gott eigentlich auf den Plan tritt. Jakob zieht los, er zieht ja, von Beersheba hoch Richtung Haran, wenn ihr die Karte noch im Kopf habt, die wir vor einigen Monaten hier gesehen haben. Also er zieht durch die Wüste gen Norden und natürlich war das ein gefährlicher Weg. Und jetzt begegnet ihm, ab Vers 13, begegnet ihm Gott zum ersten Mal persönlich. Ja, ich habe diesen Abschnitt überschrieben, Gott vertraut auf sein Wort. Ihr kennt diesen Abschnitt, denke ich, alle. Jeder hat schon mal in der Kinderstunde vielleicht von dieser Himmelsleiter gehört. Jakob hat einen Traum, ja, er schläft, aber es ist so ein Halbschlaf, ähnlich wie bei seinem Großvater Abraham schon mal, wo er dann auch im Halbschlaf sieht, wie Gott durch diesen Blutgang von zwei von den geteilten Tieren durchgeht. Und so ist es auch hier, er schläft, aber er schläft nicht wirklich. Und er träumt und er sieht, hey, da ist eine Leiter, die geht vom Boden bis zu dem Himmel. Auf dem steigen Engel auf und ab und Gott steht über der Leiter und redet jetzt mit Jakob. Und so viele Ausleger es gibt, so viele Ideen gibt es, was wohl mit dieser Himmelsleiter gemeint ist. Aber der Text legt gar nicht den Schwerpunkt auf diese Himmelsleiter. Er legt es auch nicht weiter aus. Der Text legt ganz eindeutig den Schwerpunkt auf das Wort Gottes. Schaut hier Vers 13, 14 und 15. Gott wiederholt jetzt beim Jakob genau diese Verheißungen, die er schon dem Großvater Abraham und auch dem Vater Isaak gegeben hat. Bei Abraham hat es doch mal angefangen. Mit Abraham hat Gott geredet und hat ihm gesagt, ich will dich, 1. Mose 12, ich will dich zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen, ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist der Text aus 1. Mose 12. Und genau der Text wird jetzt hier wiederholt in 1. Mose 28. Und der Herr erschien dem Abraham, Vers 7 von 1. Mose 12, deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Und Gott redet, wenn ihr euch mal diese ganze Geschichte von Israel anschaut, die ja im Kapitel 12 beginnt und jetzt hier bis Kapitel 28 ihren Lauf nimmt und noch darüber hinaus. Gott redet immer wieder zu diesen Patriarchen, erst mit Abraham, dann mit Isaak und jetzt mit Jakob. Und er wiederholt immer wieder seine Verheißungen an sie. In 1. Mose 13, Vers 14 bis 16, in 1. Mose 15, Vers 1, 15, 4 bis 7, 15, 13 bis 16, 17, 2 bis 8, 18, Vers 8, 21, Vers 12, 22, 17 bis 18. Das war alles an Abraham. Immer wieder wiederholt Gott seine Verheißungen an Abraham. Bei Isaak in 1. Mose 26, 3 bis 4, 1. Mose 26, 24 und jetzt hier bei Jakob in 1. Mose 28. Gott, so stellt er sich vor im Johannesevangelium, Gott ist Wort. Das heißt, er möchte sich mitteilen. Er möchte uns Menschen zeigen, wie er wirklich ist. Und Gott teilt sich mit, einmal durch die Schöpfung. Wenn wir, ja, ich weiß nicht, was du so sonntags machst, ob du auch mal einen Spaziergang machst, ja, ich empfehle dir mal jetzt im tiefsten, eigentlich ist jetzt, jedenfalls von der Jahreszeit her, tiefster Winter. Eigentlich schon. Ende Januar, Anfang Februar sollte tiefster Winter sein. Und dann geh mal da hoch nach Molsbach in den Wald und Gott lässt im tiefsten Winter, wo noch nicht mal Hummeln fliegen, Christrosen blühen. Warum tut er das? Nicht für die Hummeln und nicht für die Biene. Für dich und für mich. Um uns zu zeigen, wie groß er ist. Ja, dass er, bei uns blüht jetzt auch irgendwas und meine Mutter war ganz aufgeregt, dass es so toll blüht, weil alles gelb ist. Ich habe es vergessen, was es ist. Aber wie? Winterlinge, das war's. Winterlinge. Ja, muss nur die Männer fragen, die kennen sich aus. Nee, muss nur den Martin fragen. Warum macht Gott sowas? Warum die Schöpfung? Weil er sich mitteilen möchte. Er möchte seine Größe zeigen, seine Herrlichkeit, seine Kreativität, seine Heiligkeit. Aber Gott teilt sich nicht nur in der allgemeinen Offenbarung mit, ja, das, was jeder Mensch sehen kann, er teilt sich auch in der speziellen Offenbarung mit. Und das, streng genommen, das beginnt hier mit Abraham. Könnt ihr das verstehen? Hier redet Gott ganz besonders. Das ist eine spezielle Offenbarung. Hier zeigt er, ich will euch absondern, Abraham, Isaak und Jakob und dann alle, die danach kommen, um meinen Sohn in diese Welt zu bringen, um euch Versöhnung zu bringen. Gott redet. Und darauf legt der Text tatsächlich den Schwerpunkt, ja, auf diese spezielle Offenbarung. Gott stellt sich selbst vor und Gott ist treu. Er gibt dem Abraham die gleichen Verheißungen wie dem Isaak und dem Isaak die gleichen Verheißungen wie dem Jakob. Und diese Verheißungen, die gelten auch uns heute noch. Sein Wort ist, da fällt nichts von weg. Sein Wort ist beständig. Da können wir drauf bauen. Darauf können wir uns wirklich verlassen. Darauf könnten wir wirklich drauf vertrauen. Nicht auf unsere Fähigkeit, andere mit unseren Worten zu manipulieren oder mit unseren Taten, sondern eigentlich auf sein Wort können wir uns wirklich verlassen. Und auch Jakob soll sich auf sein Wort verlassen, wo er jetzt diesen Schritt ins Ungewisse geht. Das ist der richtige Zuspruch zur richtigen Zeit. Wir werden auf diese Worte Gottes, Vers 13 bis 15, gleich nochmal zurückkommen. Aber ich muss ein bisschen Gas geben, dass wir den fünften Teil dieser Geschichte, nämlich Jakob, auch noch kurz betrachten. Auf was vertraut Jakob tatsächlich hier in dieser Geschichte? Jakob erwacht aus seinem Schlaf, ist ganz aufgeregt, boah, das ist der Ort, wo Gott tatsächlich zu Hause ist. Ja, da ist diese Himmelsleiter. Hier will ich, ja, lass uns Hütten bauen. Ja, das ist der Tempel Gottes. Ihr müsst mich korrigieren, aber soweit ich weiß, ist in Bethel nie ein Tempel gebaut worden. Ja, das hat sich nie erfüllt, was Jakob da sagt. Ja, aber er denkt, das wäre jetzt das Besondere. Gott ist ihm begegnet. So wie Petrus uns warnt, ja, vertraut nicht auf diese besonderen Erfahrungen. Petrus hatte das. Ja, der hat auf dem Berg der Verklärung den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen. Vertraut nicht auf diese besonderen Offenbarungen, sondern vertraut auf Gottes Wort. Aber was macht Jakob? Ja, er segnet diesen Stein und denkt, hier, das ist die Stätte, wo Gott lebt, wo Gott wohnt. Wir wollen ihm das nicht zu hart ankreiden, weil wir haben es ja viel leichter. Wir schauen auf viele tausend Jahre Geschichte Gottes mit den Menschen zurück. Wir schauen zurück auf Golgatha. Wir wissen, wie Gott ist und was er getan hat. Hier haben wir es ja mit einem Mann zu tun, der gerade mal sein Großvater, dem hat sich Jahwe, der wahre Gott, geoffenbart und seinem Vater Isaak. Und er ist jetzt der Dritte in der Linie. Also man muss natürlich auch Jakob mit dem richtigen Maß messen. Und trotzdem, auf was vertraut Jakob? Jakob bekommt die ganzen Verheißungen, die sein Großvater und Vater schon bekommen hat, aber er wiederholt keine dieser Verheißungen. Merkt ihr das? Er nimmt keine dieser Verheißungen für sich in Anspruch. Er redet nur von dem Ort und von dem Stein und gießt Öl drauf und denkt, oh, das ist ein ganz besonderer Ort. Aber diese unglaublichen Verheißungen, die Gott ihm gibt, ich will dich zu einer großen Nation machen. Du wirst dieses Land besitzen. Und aus deinem Samen werde ich sogar alle Völker der Erde, da ist Jesus Christus mit gemeint, er ist für alle Menschen gestorben, für die ganze Welt. Er ist das Sühneopfer für alle Menschen. In deinem Samen werde ich alle Menschen segnen. Davon spricht Jakob kein einziges Mal. Im Gegenteil, wenn es tatsächlich um die Verheißungen geht, was macht Jakob hier? Er legt ein Gelübde ab. Und wie sieht dieses Gelübde aus? Schaut auf Vers 20. Jakob legt ein Gelübde ab und sagt, wenn Gott mit mir ist. Ist das nicht bemerkenswert? Gott macht ihm so klare Zusagen, was er mit ihm tun will. Und wie reagiert Jakob? Jakob reagiert, wenn du wirklich mit mir bist. Er stellt eine Bedingung an Gott. Wenn du dich wirklich treu erweist, dann will ich dir glauben. Dann sollst du mein Gott sein. Jakob stellt Gott Bedingungen. Nur wenn Gott tatsächlich mit ihm ist und alle diese Verheißungen in Erfüllung bringt, dann will er ihn wirklich als seinen Gott anerkennen. Will ihn wie seinen Vater Isaak und seinen Großvater Abraham als Gott anerkennen. Darf ich euch fragen, auf was vertraut Jakob wirklich? Geht mal zurück, diese ganze unheilige Familie, wenn ich sie so nennen darf. Auf was vertraute Rebekka? Auf was vertraute Isaak? Auf was vertraute Esau? Und jetzt hier zum vierten, alles die gleichen Familienmitglieder. Auf was vertraute Jakob wirklich? Vertraute er auf das Wort Gottes, auf seine Zusagen, was er tun wird? Nein, hat er nicht gemacht. Er hat ihm Bedingungen gestellt. Du musst dich erstmal beweisen. Wenn du tatsächlich das und das tust, dann will ich dir folgen. Jakob vertraut nicht auf die Zusagen Gottes, sondern er vertraut auf das, was er wirklich sieht. Jakob wandelt im Schauen. Wenn du dich treu erweist, dann sollst du mein Gott sein. Er wandelt nicht im Glauben, er wandelt im Schauen. Aber Glauben, ihr Lieben, hat ohne Zweifel was mit Vertrauen zu tun. Und das ist der rote Faden, der sich hier durch die ganze Familie zieht. Rebekka vertraut nicht auf den Herrn. Isaak vertraut nicht auf den Herrn. Esau zählt auch nicht auf den Herrn. Er zählt auf sich, was er rausschlagen kann mit seinen manipulativen Werken. Und Jakob, leider, vertraut auch nicht auf den Herrn. Vielleicht ist es, wie gesagt, in gewisser Weise verständlich, weil wir müssen uns in die Zeit versetzen damals. Ja, Jakob hat nicht dieses riesige Erbe vom Handeln Gottes, wo er darauf zurückschauen konnte, wie treu Gott ist. Aber was ist denn mit dir? Und was ist denn mit mir? Golgatha liegt 2000 Jahre zurück. Der Sohn Gottes ist wirklich in diese Welt gekommen. Er hat wirklich dieses Leben, was wir eigentlich leben sollten vor Gott, ein gerechtes Leben, ein Leben allein um Gottes Willen. Er hat es wirklich gelebt. Christus ist wirklich ans Kreuz gegangen. Christus ist wirklich gestorben. Christus ist wirklich auferstanden für dich und für mich als Zeichen unserer Rechtfertigung. Wie anders ist das eigentlich für uns? Und wie folgen wir jetzt unserem Herrn? Wollen wir auch noch Bedingungen stellen? Wenn du mir das und das schenkst, dann will ich dir folgen. Gott hat uns längst gezeigt, dass er zuverlässig ist. Auf was vertraust du wirklich, wenn es in die nächsten Schritte in deinem Leben geht? Betest du auch so? Oh Gott, zeig mir erstmal, dass ich mich wirklich auf dich verlassen kann. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat sie geliebt. Das ist Geschichte. Das steht fest, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist passiert. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich will zusammenfassen, alle Glieder dieser Familie Isaaks haben auf alles Mögliche vertraut, nur nicht auf den lebendigen Gott. Rebekka rechnete viel mehr damit, dass sie mit ihrer Manipulation das aus ihrem Mann rauskriegt, was sie tatsächlich haben will. Sie hat nicht auf Gott in dem Moment vertraut. Isaak, haben wir schon erwähnt, wenn da nicht das Wörtchen da wäre und wenn da nicht die Zeit wäre, er ist schon 140 Jahre alt, lässt seinen Sohn schon, Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, 70 Jahre zappeln oder 60 Jahre. Ja, das ist kein vertrauensvolles Handeln auf Gottes Wort. Er wusste ganz genau, was Gott von ihm wollte und wie er mit seinem Sohn hätte umgehen sollen. Er war es doch, denkt nochmal an Eliezer, der unter so großem Aufwand eine Frau aus Haran bekommen hat. Nein, ja, auch Isaak ist kein Vorbild für Glauben zu dem Zeitpunkt. Esau auch nicht. Esau glaubt nicht wirklich an Gott. Er hat nicht Gott vor Augen. Er hat sich und seinen Vorteil vor Augen. Er will sich vielleicht, ist doch eine Gelegenheit. Jetzt ist der Jakob weg. Wer weiß, ob der nochmal wiederkommt. So viele wilde Tiere auf dem Weg. Vielleicht bin ich ja doch der, der den Segen erhaschen soll. Jetzt will ich was tun, um mich noch ein bisschen wohlgefällig vor meinen Eltern zu machen. Auch ja, auch Esau rechnete nicht mit Gott, sondern mit seinen manipulativen Taten. Und Jakob? Was war mit Jakob? Auch nur ein bedingtes Vertrauen. Wenn du dich treu erweist, wenn du bei mir bleibst, wenn du mir das wirklich schenkst, was ich von dir erwarte, na dann sollst du mein Gott sein. Das ist kein Glaube. Das ist kein Vertrauen auf Gott. Und unter all dem dürfen wir nicht vergessen, um wen es sich hier eigentlich handelt. Das ist nicht irgendein Volk, das ist nicht irgendeine Familie. Das ist die Familie, das ist wirklich die heilige Familie. Das ist die abgesonderte Familie. Deswegen hat mir auch, ja, ich habe letzten Sonntag nicht dabei sein können, aber vor 2 Wochen hat mir das so gut gefallen. Dieser Kontrast, Gott beschreibt so ungeschönt dieses Versagen dieser Familie. Sowohl, wo sie da ja, Esau und Isaak hecken den Plan aus, den Segen heimlich weiterzugeben, und Rebekka und Jakob wissen sich auch zu helfen, ja, und ziehen mit einer List diesen Segen an sich. Das war Kapitel 27. Was für ein Kontrast. Das ist die Familie. Das ist die heilige Familie. Warum macht Gott sowas? Warum schreibt er das auf? Und jetzt kommt die Brücke zu uns heute, damit du dein Vertrauen nicht auf dich selbst setzt. Gott ist treu. Gott handelt nicht gemäß deiner Leistung. Gott lässt sich nicht erbitten wegen deiner Treue und deinem Durchhaltevermögen, weil du so eine tolle Christin oder so ein toller Christ bist. So handelt Gott nicht. Das ist nicht sein Wesen, dass er nach Bedingungen handelt, dass er manipuliert, dass er einen Deal mit dir macht. Nein, deswegen ist das aufgeschrieben, damit wir verstehen, wie Gottes Wesen wirklich ist. Schaut euch nochmal bitte diese Verse 13 bis 15 an. Da sagt Gott dem Jakob, siehe, der Herr stand über ihr und sprach, also über dieser Leiter, ich bin der Herr, ich bin Jahwe, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Siehst du irgendeine Bedingung? Irgendeine Voraussetzung, die Jakob erfüllen muss? Nichts. Dir werde ich es geben. Und deine Nachkommenschaft, die wird sich ausbreiten wie der Staub der Erde. Er redet hier in dem, was geschehen wird. Er sagt nicht, hier Jakob, wenn du dich anstrengst und wenn du einen guten Lauf vollendest, dann werde ich dich so segnen. Nein, Gott entscheidet sich und sagt, in dir werde ich ein großes Volk schaffen, dir werde ich dieses Land geben und in dir werde ich alle Völker segnen. Ganz egal, was du für einen Lauf vollbringst. Und Vers 15, und siehe, wenn du an mich glaubst, wenn du mir vertraust, dann bin ich mit dir. Das steht nicht da. Gott sagt dem Jakob, und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Siehst du eine einzige Bedingung in den Verheißungen Gottes? Keine einzige. Warum? Weil Gott weiß, was wir für unheilige Menschen sind. Wenn er sein Evangelium auch nur ein Deut auf deiner Kraft, auf deinem Durchhaltevermögen, auf deiner Stärke aufbauen würde. Ganz am Anfang von der heiligen Familie ging es schon schief. Und dann würde es bei uns auch nicht besser aussehen. Nein. Ja, wir wollen gar nicht tiefer noch gehen, aber es ist interessant, das habe ich auch in der Vorbereitung erst gelernt, ein bisschen was von hebräischer Grammatik. Diese drei Verse stehen im Perfekt. Und wenn ich Perfekt lese, dann denke ich, oh, ja, das ist Vergangenheit. Das biblische Hebräisch kennt gar keine Zeitformen, wie wir das im Griechischen oder im Deutschen kennen, von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Du musst durch den Kontext erkennen, was Vergangenheit, was Gegenwart und Zukunft ist. Wenn im Hebräischen, im biblischen Hebräischen, etwas im Perfekt steht, dann bezieht sich das nicht auf die Zeit, sondern auf die Art der Handlung. Eine vollendete Handlung. Das heißt, die ganzen Verheißungen, die Gott Jakob hier gibt, sind in Gottes Augen eine vollendete Handlung. Das ist bemerkenswert, oder? Keine Bedingung. Noch nicht einmal in der Grammatik steckt eine Bedingung. Ich werde dir diesen Segen geben. Und ihr Lieben, Gott schenkt diese Verheißung ohne Bedingung, weil er ganz genau weiß, dass er auf deine und meine Leistungsfähigkeit nicht zählen kann. Dann wäre es verloren. Wenn du dich erst bewähren musst, damit er dich rettet, dann bist du verloren. Niemals. Keinen Deut setzt er auf deine Kraft, auf das Vertrauen, was wie vorbildlich du lebst. Ja, Gott schenkt diese Verheißungen ohne Bedingungen. Er zählt nicht auf unsere Leistungsfähigkeit. Und genau das Gleiche tut er im Evangelium. Wann verheißt Gott, dass sein Sohn sein Leben für dich geben wird? Vor Grundlegung der Welt. Titus 1. Als wir noch gar nicht geschaffen waren. Da verheißt Gott, dass er für uns im Sohn sein stellvertretendes Opfer für deine Schuld und meine Schuld geben wird. Da hast du nichts mit zu tun. Und als dann der Herr Jesus in diese Welt kam, was hast du denn bitte schön damit zu tun? Ja, Paulus sagt es. Hast du ihn runtergeholt? Bist du in den Himmel emporgestiegen und hast den Herrn Jesus runtergeführt auf die Erde? Mitnichten. Nichts haben wir Menschen an Anteil daran gehabt. Der Herr Jesus kam selbst in diese Welt. Er hat nicht auf uns gezählt. Der Herr Jesus lebte sein vollkommenes Leben hier auf der Erde. Hat er sich da irgendwie von uns abhängig gemacht? Ganz im Gegenteil. Seht, was die Jünger, die gehörten zu dieser heiligen Familie, wenn ihr so wollt. Was waren das für Kadetten? Was war mit Petrus, der immer so forsch vorangegangen ist? Da, wo die Stunde wirklich da war, hat er ihn öffentlich, laut, dreimal verleugnet und hat sich selbst verwünscht, dass er diesen Mann nicht kennt. Gott setzt kein Vertrauen auf dich, wenn es um sein Heil geht. Am nächsten Tag geht der Herr Jesus auch alleine ans Kreuz. Keiner ist bei ihm. Er setzt sein Vertrauen nicht auf die Leistungsfähigkeit seiner Jünger, auf die Treue seiner Jünger. Alle sind fortgerannt, die 12 und auch ja, alle anderen, die da gefolgt waren. Keiner war dabei. Der Herr Jesus geht alleine ans Kreuz. Er stirbt diesen einsamen Tod, sogar an der Trennung von seinem Vater und zählt nicht auf unsere Stärke. Und wo warst du bei seiner Auferstehung? Welche Kraft war da bei den Jüngern oder bei Maria oder bei irgendjemandem? Keine. Der Herr Jesus nimmt das Leben wieder. Der Herr Jesus nimmt das Leben, um zu zeigen, wie er rettet. Nach 3 Tagen steht er auf den Toten auf und Gott rechnet auch in der Auferstehung seines Sohnes nicht mit uns Menschen. Und eines Tages werden alle Menschen diesen Retter, Gott und seinen Sohn Jesus Christus wirklich sehen. Und dieses stellvertretende Erlösungswerk, was er für uns am Kreuz von Golgatha erwirkt hat, werden wir erkennen, dass es freie Gnade war. Allein aus Wohlwollen und aus den Zusagen Gottes heraus. Und wir werden eines Tages, das müssen wir tun, das ist unsere Leistung. Jetzt, wo wir das alles sehen, wo uns dieses Heil anbietet, jetzt unser Vertrauen auf ihn setzen. Aber nicht, dass wir am Evangelium eine Teilhaberschaft hätten. Das hat er völlig alleine getan. Jetzt sollen wir unser Vertrauen auf dieses vollendete Werk Jesu Christi setzen. Und Gott rechnet übrigens auch in der ewigen Herrlichkeit nicht mit unserer Leistung. Ich möchte dich aufrufen, wenn du vor diesem Gott stehst und wenn du ihm noch nie so vertraut hast, ein Vertrauen, was nichts mit deiner Leistung zu tun hat, ein Vertrauen, was nicht auf dich selbst zählt, ach, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Eigentlich müsste Gott mir doch auch ein paar gute Sachen anrechnen können. Dann bitte ich dich, erkenne dich in dem Licht auch dieser unheiligen Familie. Gott setzt ganz bewusst kein Vertrauen auf dich und deine Leistungsfähigkeit. Warum? Weil er weiß, dass in uns nichts Gutes ist. Weil da nichts drin steckt, auf was er aufbauen kann. Ja, er schenkt uns dieses Heil aus eigener Kraft, diese Rechtfertigung allein durch das, was er getan hat. Und das ist genau der Grund, warum Gott uns diesen Bericht von dieser unheiligen Familie gibt. Damit ein für alle Mal klar ist, wegen den Menschen hat er das nicht getan, sondern um seine herrliche Gnade zur Schau zu stellen, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott vertraut nicht auf deine Kraft, auf deine Stärke, auf deine Treue und auch nicht auf dein Durchhaltevermögen. Und das ist dein Frieden. Das ist deine Ruhe. Darin kannst du wirklich Ruhe finden, weil Gott dir Zusagen gemacht hat in seinem Sohn Jesus Christus. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. So sehr hat er sie geliebt. Er hat sie geliebt. Die ganze Welt, jeden, auch hier im Raum. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht verloren gehen, der wird nicht verloren gehen. Christus ist hingegeben worden, alleine, ohne unser Zutun, damit wir ewiges Leben haben dürfen. Ich habe mit der Geschichte von Spurgeon begonnen, ich möchte mit der Geschichte von Spurgeon enden. Hört ein Gleichnis. Da ist ein tiefer, breiter Strom. Und du bildest dir ein, dass die beste Art, an das andere Ufer zu kommen, der sei, ihn zu durchwaten oder zu durchschwimmen. Von einem anderen Weg willst du nichts hören. Der König aber hat eine Brücke gebaut und sie ist für jedermann frei und es wird kein Zoll gefordert. Der Übergang ist sicher, wie er denn auch ganz einfach ist. Und du weigerst dich, den Weg seiner Majestät einzuschlagen. Du meinst, du werdest schon durch eigene Anstrengung hinüberkommen. Du bist bereits nass und kalt geworden, aber du willst es doch durchsetzen. Du stehst schon bis zum Hals im Strom und hier erweist er sich für dich als zu mächtig. Komm zurück, du törichter Mensch, komm zurück und geh auf der Brücke hinüber. Der Weg des Glaubens ist so sicher, so einfach, so segensreich. Versuche es einmal für dich selbst. Die Brücke ist klar, ist die Brücke des Herrn Jesus Christus, sein Tod und sein Leben. Hast du noch nicht genug von deinem Selbstrettungswerk? Du bist nach jahrelangen Kämpfen und Ringen noch nicht weitergekommen und hast noch keinen Trost gefunden? Gib dein Ringen auf und verlasse dich auf den Herrn Jesus Christus. So kommst du zum Frieden. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, und nicht manipulieren oder Leistung zeigen oder sich mühen oder noch sich einen goldenen Becher bei Gott verdienen wollen, sondern dass alle, die schlicht und ergreifend ihr Vertrauen auf diesen Herrn setzen, auf diese Brücke, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für die Bibel, wir danken dir für die Schrift, für dein Wort. Vor allem dafür, dass sie absolut authentisch und ehrlich ist. Danke, dass du uns nicht eine Familie zeigst, die so wunderbar ist, so unerreichbar, so vorbildlich. Du zeigst uns wahrhaft eine unheilige Familie, die viel manipuliert hat, die getäuscht hat, die sich auf alles verlassen hat, nur nicht auf dich und dein Wort, um wirklich zu zeigen, warum du diese Familie tatsächlich geliebt hast und auserwählt hast. Einfach aus freien Stücken her. Sie sind das Geringste unter den Völkern, sagst du in deinem Wort. Und so ist es auch mit uns, Herr. Du liebst das Geringe, du liebst das, was nichts zählt. Und das erbitte ich dich für uns alle hier im Raum, dass du uns hilfst, uns klar zu sehen, wer wir wirklich sind und wir deswegen uns voll und ganz auf dich, auf deine Gnade, auf dein vollendetes Werk, auf deine Kraft, auf deine Treue werfen, Herr, mit unserem ganzen Sein und wirklich Ruhe darin finden. Wir, die wir dich schon längst auch kennengelernt haben. Vergib uns, wo wir so oft noch vielleicht auf unsere Heiligkeit, unsere Stärke, unser gutes Leben vertrauen und darüber in Unruhe kommen. Ich bitte dich aber auch für diejenigen hier im Raum, die vielleicht dich noch nie so kennengelernt haben, als liebevollen, souveränen Retter, dem man keine Leistung bringen muss, sondern dem man einfach nur vertrauen muss, zu dem man einfach nur Ja sagen darf mit dem Herzen her und mit dem Mund, ohne Leistung zu zeigen. Und das bitte ich dich, Herr, wenn jemand da ist, der dich so noch nicht kennt, dass er einfach dir und deinem stellvertretenden Erlösungswerk von Golgatha Vertrauen schenkt. Du bist der Weg zum Vater und du allein. Hab Dank dafür. Amen.